Wir machen weiter in unserer Serie durch die Apostelgeschichte und wir wollen uns heute Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 32 bis 37 miteinander anschauen. Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 32 bis 37. Lasst uns aufstehen, wenn ich uns aus Gottes Wort vorlese. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Und große Gnade war auf ihnen allen. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häusern waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Soweit Gottes Wort, lasst uns beten. Treuer und geliebter Herr Jesus Christus, wir preisen dich, der du auferstanden bist und lebst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und du hast versprochen, in deiner Gemeinde gegenwärtig zu sein. Und darauf wollen wir jetzt vertrauen. Wir werden stille und hören auf das, was dein heiliges Wort uns zu sagen hat. Herr, wir kommen zu dir, um zu lernen. Hilf uns, dass wir deine Worte zu Herzen nehmen, deine Wahrheiten uns innerlich bewegen. Wirke du selbst an uns zu deiner Ehre. Herr, das bitten wir dich um deiner großen Liebe willen. Amen.
Amen.
Nimm gerne Platz. Im Jakobusbrief wird das Wort Gottes einmal mit einem Spiegel verglichen. Wir alle kennen Spiegel. Schaut man in den Spiegel hinein, sieht man, wie man äußerlich aussieht. Das Wort Gottes, wenn wir da hineinschauen, zeigt es uns, wie wir innerlich aussehen. Wie es um unser Herz steht. Das Wort Gottes bringt uns dazu, dass wir uns selbst reflektieren und über unser Leben nachdenken. Und ich möchte dich heute Morgen bitten, dass du über drei Bereiche in deinem Leben nachdenkst. Über drei Bereiche. Diese drei Bereiche sind sehr, sehr wichtig. Und es hat etwas mit deiner inneren Herzenseinstellung zu tun. Und um sich über diese drei Bereiche Gedanken zu machen, möchte ich dir drei Fragen stellen. Die erste Frage lautet, wie sieht deine Beziehung zu Christus aus? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage lautet, wie sieht deine Beziehung zu Christen aus? Die dritte Frage lautet, wie sieht deine Beziehung zu Nichtchristen aus? Diese drei Bereiche deines Lebens. Also wie sieht deine Beziehung zu Christus aus? Wie heißt es in Vers 32 in unserem Predigttext? Die Menge derer aber, die gläubig wurden. Wir hatten in den letzten Wochen diese besondere Freude, weil wir Geschwister taufen wollten und das auch getan haben, dass wir von ihnen hören wollten, wie sie zum Glauben gekommen sind. Sie alle haben Glaubenszeugnisse abgelegt. Insgesamt haben wir 10 Glaubenszeugnisse gehört. Und diese Berichte waren alle unterschiedlich. Manche sind früh zum Glauben gekommen, manche später. Bei manchen hat es länger gedauert. Das Gläubigwerden war ein Prozess. Und bei den anderen war das schlagartig. In einem konkreten Moment wurden sie gläubig. Ja, das kann alles unterschiedlich sein. Aber eines haben sie doch gemeinsam. Sie sind alle gläubig geworden. die Menge aber derer, die gläubig wurden. Was heißt das eigentlich, gläubig werden? Denn, wisst ihr, diese Menschen, die hier in Apostelgeschichte 4 zum Glauben kamen, die waren doch eigentlich schon lange gläubig. Das waren doch Juden. Das waren doch fromme Leute. Also selbstverständlich glaubten sie daran, dass es einen Gott gibt und einen Schöpfer. Selbstverständlich glaubten sie daran, dass Gott auch ein Buch den Menschen gegeben hat, wo seine Gebote drin stehen und dass man seine Gebote halten sollte. Sie glaubten doch an Gott. Und dennoch heißt es, sie wurden gläubig? So als seien sie es zuvor gar nicht gewesen. Ja, tatsächlich. Diese Menschen waren ungläubig und mussten erst gläubig werden. Denn woran glaubten sie bisher nicht? An Jesus Christus. Diese Menschen mussten erst zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und um diesen Glauben geht es hier. Generell durch die ganze Apostelgeschichte hindurch, wenn es heißt, Menschen kamen zum Glauben, sie wurden gläubig, dann geht es immer darum, sie kamen zum Glauben an Jesus Christus. Die Apostel predigten Jesus dort im Tempel in Jerusalem. Das hörten viele fromme Juden, die bereits an Gott glaubten, ganz im Allgemeinen. Aber den Sohn Gottes, den lehnten sie ab. Und indem sie den Sohn ablehnten, lehnten sie auch den Vater ab und bewiesen dadurch, dass sie überhaupt nicht gläubig sind. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Und sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Gesalbte Gottes. Das bedeutet der König aller Könige und der Herr aller Herren und der einzige Retter. Und er ist gekommen, um stellvertretend am Kreuz zu sterben für die Sünden von vielen. Und jeder, der an ihn glaubt und ihn anruft und auf ihn vertraut, hat Vergebung seiner Schuld und ewiges Leben. Das ist die Botschaft der Apostel. Jesus Christus ist der einzige Erlöser. Es ist uns kein anderer Name unter den Himmeln gegeben, in dem Menschen selig werden sollen. Wer den Namen des Herrn Jesus anruft, wird gerettet werden. Und an Jesus zu glauben heißt, das persönlich für sich in Anspruch zu nehmen. Darauf zu vertrauen, dass er der ist, der er gesagt hat, dass er sei. Der Sohn Gottes, der Erlöser, der Retter. Und dass du darauf vertraust, dass er auch für dich gestorben ist am Kreuz. Gestern sprach ich mit einem Türken auf der Straße und er sagte, ja, Jesus ist für alle Menschen gestorben. Ja, ist er auch für dich gestorben? Ja, das ist die entscheidende Frage. Vertraust du darauf, dass Jesus für dich die Schuld bezahlt hat? Dafür, dass du gelogen hast. Dafür, dass du betrogen hast. Dafür, dass du gelästert hast. Glaubst du, dass Christus die Strafe für dich getragen hat? Die Frage ist, hast du eine Beziehung zu diesem Jesus? Ist er dein Herr und dein persönlicher Erlöser? Bist du gläubig geworden? Gläubig an Jesus? Hast du Vertrauen auf diesen Christus? Dazu ist nötig, dass du zunächst einmal erkennst, dass du diesen Retter brauchst. Das bedeutet, du musst verstehen, dass du verloren bist. Denn wenn du nicht verloren bist, wirst du auch nicht nach einem Retter Ausschau halten. Hast du verstanden, dass du schuldig bist vor Gott? Und dass Gott zu Recht zornig auf dich ist, weil er heilig ist und gerecht. Verstehst du, dass du die Strafe von Gott verdienst? Nun dann wirst du nach einem Retter Ausschau halten. Sein Name ist Jesus Christus und es gibt keinen anderen. Dann wirst du dich ihm zuwenden und persönlich zu ihm beten und zu ihm flehen, dass er sich deiner annimmt. Du musst glauben, wenn du gerettet werden willst. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht glaubt an den Namen des eingeborenen Sohns. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist, was das Wort Gottes sagt. Zum Glauben zu kommen, heißt, Jesus beim Wort zu nehmen und ihm ganz zu vertrauen. Jesus sprach einmal zu den frommen Juden, die gläubig waren. aber doch noch nicht glaubten an Jesus und damit bewiesen, dass sie ungläubig waren. Er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist. Ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Daher sagte ich euch, hört gut zu, daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin. So werdet ihr in euren Sünden sterben, ohne Vergebung. Wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin. Und da sprachen sie zu ihm, ja, wer bist du denn? Und Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich zu euch rede. Ich habe es euch doch gesagt. Ihr glaubt nicht, ihr seid ungläubig. Und darum werdet ihr ohne Vergebung sterben, denn ihr habt die einzige Rettung, die einzige Möglichkeit, Vergebung eurer Sünden zu empfangen, von euch gestoßen in Unglauben. Jesus sprach einmal zu Martha, einer Frau, und sagte, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Und dann fragt er Martha, glaubst du das? Und der Herr Jesus fragt auch dich heute Morgen, glaubst du das? Und Martha sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie glaubt es, sie persönlich. Hast du eine Vertrauensbeziehung zu Jesus? Und vertraust du dich ihm an? Glaubst du seinen Worten und schenkst du ihm Vertrauen? In 1. Johannes 3, Vers 23 heißt es, und dies ist sein Gebot, nämlich Gottes Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Jeder, der den Sohn ablehnt, ist ungläubig, glaubt nicht an Gott. Denn dies ist ja das Gebot Gottes, an seinen Sohn zu glauben. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Und ich bitte dich, denke darüber nach. Das ist lebensentscheidend, dass du über diesen Bereich deines Lebens nachdenkst. Denn Jesus Christus ist der einzige Erlöser. Petrus sagt zu den Christen in seinem Brief, ihr liebt Christus, obgleich ihr ihn nie gesehen habt. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ihr freut euch über ihn mit unaussprechlicher Freude, verherrlichter Freude, jubelt ihr über ihn. Ist das eine Realität in deinem Leben? Weil Jesus dein persönlicher Retter ist. Der zweite Bereich deines Lebens, wo ich dich bitte, darüber nachzudenken und dich im Spiegel des Lichtes Gottes zu prüfen, ist deine Beziehung zu Christen. Wie sieht die aus, deine Beziehung zu Christen? Es heißt hier, Vers 32, die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen allen gemeinsam. Jemand, der eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, der wird auch eine persönliche Beziehung zu seinen Mitchristen haben. Die an Christus gläubig geworden sind von Herzen, die sind von Herzen ein Herz und eine Seele, mit denen die auch glauben. Ja, sie bilden eine herzliche, verbindliche Gemeinschaft. Kannst du das auch von dir sagen? Kannst du sagen, ich bin ein Herz und eine Seele mit meinen Geschwistern? Hast du innige Liebe mit den anderen Gläubigen? Zu den anderen Gläubigen? Schaut einmal hier, wie liebevoll diese Gemeinschaft der Christen beschrieben wird. Sie sind ein Herz und eine Seele. Das ist schon beinahe romantische Sprache. Sie sind ein Herz und eine Seele. So innig lieb haben sie sich. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Das soll auch unser Anliegen sein als Gemeinde, dass wir das leben, dass wir ein Herz und eine Seele sind. Bedeutet das, dass es in den ersten Gemeinden gar keinen Streit und gar keine Spannung gab? Nun, wir müssen nur ein bisschen weiterblättern in der Apostelgeschichte. Gleich im nächsten Kapitel, da gibt es zwei, ein Ehepaar, Ananias und Sapphira, die fangen an, in der Gemeinde zu lügen. Oder wir sehen in Kapitel 6, da gibt es Streit zwischen den Griechen und den Hebräern in der Gemeinde. Oder wir sehen später in Kapitel 11, da gibt es Streit, ob die Heiden, ob den Heiden auch das Evangelium so verkündigt werden sollte. Es gab Streitigkeiten in der Gemeinde. Paulus schreibt viel davon. Zum Beispiel in Galater Kapitel 5, da sagt er, wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander aufgefresst werdet. Da gab es tatsächlich großen Streit. Oder den Korinthern, schreibt den Korinthern so viel. Zum Beispiel im Kapitel 1, im ersten Brief. Denn es ist mir durch die Hausgenossen des Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Oder Kapitel 3. Denn ihr seid noch fleischlich. Denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Oder Kapitel 6. Es streiten bei euch Bruder mit Bruder und das auch noch vor Ungläubigen. Ja, er sagt das zu ihrer Beschämung. Und dann im zweiten Brief, im Kapitel 12. Ich fürchte, dass ich bei meinem Kommen vielleicht Streit und Eifersucht, Zorn, Selbstsüchteleien, Verleugnungen, üble Nachrede, Aufgeblasenheit, Unordnung vorfinden werde. Er sagt das zu ihrer Beschämung. Wie kann das sein in der Gemeinschaft der Heiligen? Jakobus sagt in seinem Brief in Kapitel 4, woher kommen Kriege und woher kommen Streitigkeiten unter euch? Wie kann das sein? Wie geht das? In der Gemeinschaft der Heiligen, derer, die gläubig geworden sind an den Herrn. In Philippi, in der Stadt dort, in der Gemeinde, gab es Zank zwischen zwei Frauen. Und Paulus ermahnt in Kapitel 4, die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dieselbe Gesinnung zu haben im Herrn. Wie kann es sein, dass es Streit gibt zwischen zwei Frauen in der Gemeinde? Das gehört sich nicht in der Gemeinschaft der Heiligen. Es gab Streitigkeiten in der Gemeinde und das ist traurig. Denn die Gläubigen müssen ein Herz und eine Seele sein. Es ist traurig, wenn das passiert. So wie in der Ehe, denn Gott sagt in 1. Mose Kapitel 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Sie sind eins. Ehepartner sind eins. Heißt das, dass es niemals Spannungen in der Ehe gibt? Oh doch. Aber ist das gut? Nein, denn sie sind doch eins. Wie kann es Spaltungen, Scheidungen geben? Das macht keinen Sinn. Und oft ist es die Zunge, die in der Ehe oder auch in der Gemeinde zu Streit führt. Scharfe Worte, Übertreibungen, Halbwahrheiten, liebloses Gerede, verzerrte Wiedergabe von Tatsachen. Wisst ihr, eine lieblose, abfällige Bemerkung, eine herabwürdigende Kritik kann vieles zerstören. 5 Jahre hat es gedauert, das World Trade Center aufzubauen. Und in 90 Minuten wurde es zerstört. Seht ihr, in kurzer Zeit kannst du durch ein böses oder verletzendes Wort so viel zerstören. Darum sagt Jakobus in Jakobus Kapitel 4, Vers 11, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Redet nicht schlecht übereinander. Weißt du, du kannst nicht sagen, dass deine Beziehung zu Jesus Christus in Ordnung ist, wenn deine Beziehung zu deinen Mitchristen nicht in Ordnung ist. Weißt du, all dein Glaubenseifer, ja dein ganzer Gottesdienst ist vergeblich, hör mir gut zu, wenn du deine Zunge nicht zügelst und schlecht über deine Geschwister sprichst. Das sagt Jakobus ganz klar in seinem Brief. Jakobus 1, Vers 26. Er sagt, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, betrügt sein Herz und dessen Gottesdienst ist vergeblich. Hast du das gehört? Christen zeichnen sich durch wahre, ungeheuchelte, echte Bruderliebe aus. Das ist das sichere Kennzeichen für einen Christen. Und es ist ein sicheres Kennzeichen von fehlender Liebe, wenn du deinen Mund aufmachst, um schlecht von Geschwistern zu sprechen. Das ist pures Gift für die Gemeinschaft. Ein liebender Christ, ein echter Christ, wird sich darum bemühen, nicht ein einziges abfälliges Wort zu verlieren über seine Geschwister. Aber Achtung! Christen sollten nicht nur liebevoll reden, sondern wie wir hier in diesem Text lernen, auch liebevoll handeln. Das ist das, was Johannes sagt in seinem ersten Brief, Kapitel 3, Vers 18. Da sagt er, Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Es reicht nicht, bloß liebe Worte auf der Zunge zu haben. Du musst auch tätig werden in Liebe. Das bedeutet, bist du praktisch besorgt um das Wohlergehen deiner Geschwister? Genau das sehen wir hier in der Gemeinde. Die Menge derer aber, die gläubig wurden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen allen gemeinsam. Denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen, denn so viele Besitzer von Äckern oder Häuser waren, verkauften sie und brachten den Preis des Verkauften und legten ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Es wurde aber jedem zugeteilt, so wie einer Bedürfnis hatte. Das heißt, die dachten nicht in erster Linie an ihr eigenes Wohl, sondern sie gaben aus christlicher Nächstenliebe, nämlich aus selbstloser Fürsorge heraus. Christliche Nächstenliebe bedeutet nicht, Schmetterlinge im Bauch zu haben, sondern es geht darum, ganz praktisch deinem Bruder oder deiner Schwester zu helfen, in selbstloser Fürsorge. Und der Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, malt uns jetzt ein Beispiel vor Augen, einen Mann, der da besonders hervorsticht. Sein Name ist Josef. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, was übersetzt heißt Sohn des Trostes, ein Levit, ein Zyprer von Geburt, der einen Acker besaß, verkaufte ihn, brachte das Geld und legte es zu den Füßen der Apostel nieder. Sagt hier, es gehört der Gemeinde. Handelt damit zum Wohl der Menschen. Barnabas, das war sein Spitzname, Sohn des Trostes. Wahrscheinlich, weil er sehr viel Gutes getan hat, ein Beistand war für seine Geschwister, so dass die Apostel ihm diesen Spitznamen gegeben haben. Müssten die Apostel dir einen Spitznamen geben? Wie würde der wohl lauten? Bist du bekannt dafür, dass du ein Beistand bist für die Gläubigen? Ein Trost? Barnabas war bekannt dafür. Er lebte das. Er lebte das tatsächlich, dass er ein Herz und eine Seele war mit seinen Geschwistern. Und er denkt an das Wohl der anderen zuerst und war so ein großer Beistand. Während sich andere vielleicht manchmal stritten, kümmerte sich Barnabas in Liebe um die Geschwister und stand ihnen bei. Wir haben da einige Beispiele in der Heiligen Schrift, wo das ganz deutlich gesagt wird. Ich will euch mal nur drei nennen von den vielen Beispielen. Als Paulus zum Glauben gekommen ist, wie gesagt, er war auch ein frommer Jude, doch erst als er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, nun, da wollte er natürlich Teil der Gemeinde sein, aber nun alle hatten Angst vor ihm, weil er ja die Gemeinde verfolgte. Sie lehnten ihn ab. Doch wer stand ihm bei? Wer kam zu Paulus und hat dafür gesorgt, dass die Brüder ihn aufnehmen? Wer war bei ihm? Wer hat ihm Trost gegeben in dieser schwierigen Zeit? Es war Barnabas. Er war ein Beistand. Er war voller Liebe zu jedem. Selbst dieser, der, stellt euch vor, das wäre so, als ob einer von der ISIS, ja, im Irak zum Glauben kommt und in unserer Mitte plötzlich da sein will. Und alle würden sagen, nein, das kann niemals sein, der will uns alle reinlegen, der will uns umbringen. Und dieser Barnabas sagt, er ist wirklich zum Glauben gekommen. Ich habe ihn von Herzen lieb. Lass uns ihn aufnehmen. Und dann kamen Heiden zum Glauben. Und die Juden fragten sich, ja, kann man die Heiden denn aufnehmen? Ja, wer war denn da, um diesen Geschwistern beizustehen und für Einheit und Frieden zu sorgen? Es war Barnabas. Dann war da der Markus, der schwach wurde, der einen Fehler gemacht hat. Und wer war da, um sich um Markus zu kümmern? Und ihm beizustehen, so dass er wiederhergestellt wird, um ihn zu stärken. Es war Barnabas. Barnabas war ein Beistand. Er war ein Herz und eine Seele für seine Geschwister, mit seinen Geschwistern. Er war interessiert an dem Wohlbefinden der Gläubigen. Welch ein Vorbild. Aber wir wollen keine Menschen preisen hier. Denn es war Gottes große Gnade, die so an Barnabas arbeitete, dass er dazu bewegt wurde, liebevoll zu handeln. Wir lesen das in Vers 30, da heißt es, große Gnade war auf ihnen allen, denn es war auch keiner bedürftig unter ihnen. Und sie verkauften gewisse Dinge. Seht ihr, was Gottes Gnade bewirkt, wenn sie da ist? Gottes Gnade bewirkt in Geschwistern, dass sie gnädig sind und das Wohl der anderen suchen, sich gegenseitig aufhelfen. Wisst ihr, Gott kann selbst von Natur aus sehr egoistischen Wesen helfen und sie verändern, dass sie gnädig werden. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Propheten Elia am Bach Krit. Gott hatte den Raben geboten, Elia zu versorgen, so dass die Raben am Morgen und am Abend ihm Brot und Fleisch brachten. Kennt ihr solche Raben? Ich nicht. Also Raben behalten eigentlich alles für sich. Die verteilen kein Brot und kein Fleisch. Gott hat es geboten. Gott wirkte so auf die Herzen der Raben ein, dass sie gerne teilten mit Elia. Was für ein Wunder. Kann nicht Gott selbst uns egoistische Wesen so verändern, durch seine Gnade so an uns wirken, dass wir gerne und bereitwillig mit Freude geben? Denn Gott hat freudige Geber lieb. Wer die Liebe und die Gnade Gottes erfahren hat von Herzen, der wird auch Liebe und Gnade haben mit seinen Geschwistern, selbstverständlich. Viel zu viel erfahren an Güte und Treue meines Herrn, als dass ich untreu, hart sein könnte zu meinen Geschwistern. Johannes sagt das in seinem ersten Brief in Kapitel 3. Er sagt, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind. Das heißt, wir wissen, dass wir das ewige Leben haben, dass wir gerettet sind. Woran? Weil wir die Brüder lieben. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Habt ihr das gehört? Was ist das Erkennungsmerkmal schlechthin, dass jemand ein wahrer Gläubiger an Jesus Christus ist? Dass er ewiges Leben hat, jetzt schon, dass er die Brüder liebt. Das ist das Merkmal. Und dann schreibt er weiter, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Vielleicht mag er nicht mit seinen Händen Menschen umgebracht haben, aber im Herzen hat er nicht die Liebe, die er haben sollte. Und darum ist er in Gottes Augen, dessen Maßstäbe weitaus höher sind als unsere, ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat, Jesus. Doch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Seht ihr das? Wenn ich verstanden habe, dass Jesus sein Leben für mich hingegeben hat, dann ist die logische Konsequenz daraus, dass ich mein Leben hingebe für die Brüder. Das ist wahres Christentum. Wie äußert sich diese Liebe? Er schreibt weiter. Wer aber irdischen Besitz hat und sieht seinen Bruder Mangel leiden und verschließt sein Herz vor ihm, wo bleibt die Liebe Gottes in ihm? Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und in Wahrheit. Wenn du ein echter Christ bist, wenn du wirklich zum Glauben gekommen bist, dann wirst du ein Herz und eine Seele sein mit deinen Geschwistern. Und diese Liebe wird sich in der Tat zeigen. Seht ihr, es ist nicht große Begabung oder großer Verstand, sondern es ist die echte Liebe zu Geschwistern. Diese Liebe ist ein Beweis dafür, dass ein Mensch wirklich gläubig ist. Selbstlose Liebe, die sich ausstreckt selbst zu den schwächsten und elendsten Geschwistern. Ohne diese echte Liebe kann niemand ein echter Christ sein. Das bedeutet, anstatt lieblos Kritik zu üben, unnütze, dumme Sprüche über jemanden zu machen, schlecht über jemanden zu reden und die Schwächen anderer zu fokussieren und sich unfreundlich zu verhalten, anstatt diese unchristlichen Dinge zu tun, sollten wir wie Christus selbst lieben. Das heißt, und zum Wohl der anderen hingeben. Das ist Christus. Das ist Christus gemäß. Und darum sagt Paulus im Philipperbrief Kapitel 2. Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt. Einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass ihr in der Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auf das der anderen. Habt ihr das gehört? Und Paulus schreibt in Kolosser 3, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Darum, lieber Bruder, liebe Schwester, ich bitte dich in Christi Willen, sei zu jedem freundlich, achte jeden höher als dich selbst, gehe mit jedem liebevoll um, wie du nur kannst. Mach keine dummen Sprüche, blicke auf niemanden herab, hilf jedem, wie du nur kannst. Sei im höchsten Maße respektvoll und zuvorkommend jedermann gegenüber und rede niemals hinter dem Rücken deiner Geschwister, sondern strebe nach Frieden. Setz dich ein dafür, dass wir ein Herz und eine Seele sein können. Das ist ein klarer Befehl in der Heiligen Schrift, die kaum wie ein anderer so oft wiederholt wird. Haltet Frieden untereinander. Das sagt Jesus in Markus Kapitel 9, Vers 50. Haltet Frieden untereinander. In Römer 12, Vers 18. Wenn es möglich ist, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Römer 14, Vers 19. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. 2. Korinther 13, Vers 11. Im Übrigen, Brüder, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermuntern, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Epheser 4, Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Habt ihr das gehört? Befleißigt euch. 1. Thessalonicher 5, Vers 13. Haltet Frieden untereinander. Hebräer 12, Vers 14. Jagt den Frieden mit allem nach. Wenn es Unfrieden gibt, dann ist das eine Sünde. Es ist fleischlich. Es ist ungeistig. Es ist nicht Christusgemäß. Und wir ehren damit Jesus Christus nicht. Darum, wenn es Spannungen gibt, wenn du das erlebst mit Geschwistern, dann sage ich dir, bereinige das. Demütige dich, bitte um Verzeihung. Stell dir einmal vor, Gott gebe dir nur so viel Liebe, Geduld, Gnade und Vergebung, wie du anderen Liebe, Geduld, Gnade und Vergebung zuteil werden lässt. Stell dir das mal vor. Wir können dankbar sein, dass der Herr nicht so kaltherzig ist, wie wir es oft sind. Bitte den Herrn um größere Liebe zu den Geschwistern. Nicht nur im Wort, sondern auch in der Tat. Christliche Liebe ist nicht theoretisch oder abstrakt, es ist praktisch. Darum denke darüber nach, wie kannst du Geschwistern dienen? Wo haben sie Bedarf? Wo kann ich zum Segen für sie sein? Und achte darauf, wie du über Geschwister redest. Achte darauf, wie du über Geschwister denkst und wie du dich Geschwistern gegenüber verhältst. Und werde aktiv und warte nicht darauf, bis man erst an dir Liebe erweist. Bis hier manche sitzen da, den Arm verschränkt und sagen, die anderen haben mich gefälligst zu lieben. Und dann erwartet man, dass andere handeln. Aber weißt du, wenn du das Gefühl hast, dass du lieblos behandelt wirst, dann antworte doch nicht darauf mit Lieblosigkeit oder Ärger oder Verbitterung. Gestern las ich in den Lokalnachrichten, dass ein Mann am Bahnhof war und seinen Zug verpasste. Und diesem Mann war ziemlich, verständlicherweise ziemlich kalt. Nun, was tat er dann? Und er sammelte sich Papier zusammen und machte ein Feuer auf der Holzbank im Bahnhof. Wie ihr euch vorstellen könnt, wurde der Mann festgenommen. Ja? Manche haben echte und nachvollziehbare Probleme. Okay? Ihm war kalt. Aber die Weise, wie er dann mit diesem Problem umgegangen ist, ist nicht hilfreich, sondern bringt nur noch mehr Schaden. Wenn du das Gefühl hast, dass du lieblos behandelt wirst, dann ist das tatsächlich ein Problem. Aber achte mal darauf, wie du darauf reagierst. Mit Lieblosigkeit, Ärger und Verbitterung, denkst du, das bringt irgendetwas? Nein, wäre es nicht viel Christus ähnlicher, viel erbaulicher, viel hilfreicher,
wenn du lieben würdest, obwohl du nicht zuerst geliebt wurdest? Wenn du auf jemanden zugehst und die Versöhnung suchst, obwohl er es nicht tut? Weil das ist Christus ähnlich, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn du dich nicht geliebt fühlst, dann fange an, dennoch zu lieben und das Wohl der anderen zu suchen, so wird der Herr dich segnen. So heißt es in Römer Kapitel 12, ab Vers 9. Da heißt es, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Und jetzt hört mal. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Habt ihr das gehört? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Vorangehend. Ich erwarte nicht, dass ein anderer vorangeht. Ich befleißige mich, selbst voranzugehen. Ich versuche, ein Vorbild darin zu sein, voranzugehen, vorauszugehen, zuvorkommend zu sein, zuerst zu lieben und Ehrerbietung zu schenken. Fühlst du dich nicht geliebt, nicht respektiert, dann gehe voran in Liebe und Respekt. So wirst du deine Geschwister zu Liebe und zu guten Werken anreizen, wie es im Hebräerbrief heißt. Arbeite daran. Ich bitte dich, arbeite daran, auf dass wir alle ein Herz und eine Seele sind. Den Frieden suchen. Jesus sagt, dass diese Liebe, diese Einheit untereinander das Erkennungszeichen wahrer Christen sind. Ihr wisst das, das steht in Johannes Kapitel 13. Da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Das bedeutet trotz aller Fehler und Unterschiedlichkeit. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wollen wir die Welt erreichen? Wollen wir, dass die Welt erkennt, wer wir sind? Dass wir Jesu Jünger sind? Nun, dann sollte ein auffälliges Merkmal bei uns allen vorhanden sein. Die Liebe. Es geht alles in die Liebe. Wenn jemand hier ist, sieht er, dass wir eine liebevolle Gemeinschaft sind. Manche stellen sich Christen ja so vor, als diese griesgrämigen, streng und finster dreinblickenden Menschen, die sich für etwas Besseres halten und in liebloser, selbstgerechter, verurteilender Weise auf alle herunterschauen. Auf jeden, der nur ein bisschen anders ist als sie selbst. Jesus hingegen sagt aber, dass Christen an ihrer Liebe zu erkennen sind. An der Liebe zueinander. Das ist das wahre Kennzeichen, Erkennungszeichen der Christen. Und wenn wir die Menschen erreichen wollen, dann werden wir danach streben. Und es wird uns zu der dritten und letzten Frage, die ich dir stellen möchte. Und die lautet, wie sieht deine Beziehung zu Nichtchristen aus? Vers 33 heißt es, und mit großer Kraft legten die Apostel das Zeugnis von der Auferstehung des Herrn Jesus ab. Nun, die Apostel waren die Leiter der Gemeinde. Sie gaben Zeugnis ab. Sie hatten die Auferstehung gesehen und große Kraft war auf ihrem Zeugnis. Gott wirkte durch ihre Predigt. Ja, zu Beginn waren das tatsächlich in erster Linie die Apostel, die Predigten. Aber, hört einmal, das blieb nicht so. In Apostelgeschichte 8, da lesen wir, dass die Christen verfolgt werden, weil Saulus, ja, der Paulus, der noch nicht bekehrt war, der noch nicht gläubig war an Christus, da heißt es, Saulus aber willigte in seine Tötung mit ein, da sollte jemand umgebracht werden. An jenem Tag aber entstand eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle wurden in die Landschaften von Judäa und Samaria verstreut, ausgenommen die Apostel. Okay, alle gehen woanders hin, die Apostel bleiben in Jerusalem. Das heißt, die Christen, die jetzt verstreut waren, die hatten die Situation, wie wir sie heute haben. Ein Leben ohne Apostel. Was machen die jetzt? Müssen die immer Bescheid sagen, kommt mal vorbei, damit auch hier gepredigt wird an unserem Ort? Damit auch hier Jesus in Kraft bezeugt wird. Nun, wir lesen das in Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 4. Die Zerstreuten nun gingen umher und verkündigten das Wort. Ohne Apostel. Und später in Kapitel 11 lesen wir, dass andere anfingen, das Evangelium von dem Herrn Jesus Christus zu verkündigen. Und des Herrn Hand war mit ihnen. Und eine große Zahl, die gläubig wurden, bekehrte sich zum Herrn. Die Apostelgeschichte lehrt in aller Deutlichkeit, dass wir den Auftrag haben, nicht nur die Apostel, das Evangelium zu verkünden. Und darauf liegt die Kraft des Herrn. Das heißt, die Hand des Herrn war mit ihnen. Und er wirkte in großer Kraft, so dass Menschen sich bekehrten, gläubig wurden, sich zum Herrn wendeten. Nicht nur die Apostel konnten so in dieser Kraft predigen. Denn es war die Hand des Herrn, die entscheidend war. Wenn du gläubig bist, das heißt auch, wenn du zur Gemeinde gehörst, dann wirst du auch den Drang haben, Nicht-Christen das Evangelium zu bringen. Ihnen zu verkündigen, dass Jesus Christus der Retter ist und dass sie ihn unbedingt brauchen. Hast du dieses Bedürfnis, von Christus zu reden? Bezeugst du Jesus den Ungläubigen? Wann ist dann das letzte Mal gewesen, dass du jemanden, der bisher noch nicht an Jesus glaubt, von Jesus erzählt hast? Wie lange ist das her? Jemand sagte einmal etwas, das ungefähr so lautet. Ein Rettungsschwimmer wird nicht einfach dabei zuschauen, wie Menschen im Wasser untergehen. Ein Notarzt wird nicht einfach dabei zuschauen, wie Menschen an Krankheiten oder Verletzungen sterben. Ein Feuerwehrmann wird nicht einfach dabei zuschauen, wie Menschen an einem Brand umkommen. So wird auch niemand, der durch Christus errettet wurde, einfach dabei zuschauen, wie andere in alle Ewigkeit verloren gehen. Das ist unmöglich, denn Christus hat uns von dieser Gleichgültigkeit und Gefühlskälte erlöst und hat seine Liebe ausgegossen durch seinen Heiligen Geist in unseren Herzen. Bete darum, dass der Herr dich füllt mit dieser Liebe und mit diesem Wunsch, anderen Christus zu bezeugen. Dass er die Gelegenheiten schenkt, mitten im Alltag zu berichten von deinem Retter. Der englische Pastor Charles Haddon Spurgeon, den ich eigentlich in jeder Predigt zitiere, sagte einmal zu seiner Gemeinde, zu den Menschen, die dort versammelt waren: Hast du dem Herrn treu gedient, indem du dich bemüht hast, Seelen für den Herrn zu gewinnen? Der größte Herzenswunsch von Christus ist es, die Seelen der Menschen zu gewinnen. War dies auch dein größter Wunsch? Hat deine Seele sich jemals danach gesehnt und danach verlangt, für den Herrn nützlich zu sein? Hast du jemals die Last für die Menschenseelen auf deinem Herzen und auf deinem Gewissen gespürt? Hast du jemals diese beiden Worte begriffen? Verlorene Seelen? Hast du jemals verstanden, was verloren meint? Hast du jemals wirklich die Bedeutung des Wortes Seele begriffen? Und wurdest du jemals dadurch wachgerüttelt, so dass eine heilige Inbrunst entstand, die sich darin äußert, dass du dich abmühst, erstens im heftigen Gebet und zweitens im selbstaufopfernden Bemühen, die Seelen der Menschen zu gewinnen? Und jetzt hört mal, was Spurgeon sagt. Schaue ich mir meinen eigenen Dienst an, den ich hier vor Ort hatte, mit den vielen Gelegenheiten, die Gott mir gab, so muss ich hier stehen und bekennen, dass ich wahrlich schuldig bin. Oh, hätte ich mehr geweint über euch sterbende Menschen? Oh, hätte ich doch mit mehr Leidenschaft und euch dringlicher angefleht? Oh, dass ich noch inbrünstiger auf euch eingeredet hätte, so wie Gott euch dringlich durch mich bittet, doch mit Christus versöhnt zu werden, durch Jesus Christus, mit Gott versöhnt zu werden, durch Jesus Christus und am ewigen Leben festzuhalten. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind mit uns selbst, dann können wir einstimmen in dieses Bekenntnis von Spurgeon. Und zugeben, dass wir uns mehr dafür einsetzen könnten, dass Menschen für Christus gewonnen werden. Noch heftiger uns darum bemühen und dafür beten. Ich bitte dich, prüfe dein Leben im Spiegel der Heiligen Schrift. Hast du das Verlangen, dass Verlorene gerettet werden? Darum, ihr Lieben, möge der Herr uns schenken, dass wir alle an Christus glauben, von Herzen glauben, als unseren persönlichen Retter und Heiland. Herrn und so Vergebung unserer Sünden haben. Möge der Herr uns auch schenken, dass wir die Geschwister in der Tat lieben, ein Herz und eine Seele mit ihnen sind und so beweisen, dass wir das ewige Leben tatsächlich haben. Möge der Herr uns schenken, dass wir die Ungläubigen noch eindringlicher in Liebe bitten, doch an Christus zu glauben und durch den Glauben an ihn ewiges Leben zu haben. Der Herr helfe uns. Amen. Amen.